Hallo und herzlich willkommen, liebe Geistergeschichten-Fans, zur Folge 21.
21!
Juhu. 21, juhu! Machen wir das jetzt immer so wie bei Springfield in dem Film. Wuhu, Springfield!
Okay, aber wir hoffen. Es hat 21, also ich hätte gedacht, dass wir das so lange durchhalten. Ich glaube, das haben wir vor ein paar Folgen schon gesagt.
Das stimmt. Also ich bin auch sehr begeistert. 21 Folgen schon,
der Zuspruch. Aber 21 ist doch 3 mal 7 und 7 ist doch so eine Special-Zahl für Bungie, also.
Wow. Okay, ja. Es geht hoch her. Wir befinden uns in dem letzten Twop in Season 14. In der letzten Folge in Season 14. Bin schon wieder völlig neben der Spur. Nächste Woche, neue Season. Weil
ich habe dich rausgebracht.
Tja. Ja, auf jeden Fall. So leicht wir geht's. Haben viel vorbereitet. Diese Folge wird so ein bisschen zweigeteilt. Einerseits recht technisch am Anfang und dann aber nach hinten raus auch wieder ein bisschen geschichtlich und storylastig und lorelastig. Wir fangen aber erstmal mit dem technischen Teil an, und zwar den ganzen Twops an der Zahl 2. Wir haben noch den vom 5.8. übrig. Da geht es im Allgemeinen um die Klassenänderungen, die in der neuen Season kommen sollen, und dann noch den vom 12.8.
Aber Matze, wenn jetzt jemand ganz neu ist hier im Podcast, weil wir haben so viele Aufrufe, was heißt ein Twop?
Ja, da hast du recht. Twop heißt This Week at Bungie und das ist, oder auf Deutsch diese Woche bei Bungie. Heißt der wirklich dann diese Woche bei Bungie?
Der
Post? Okay. Das ist immer am Donnerstag kommen die. Wöchentliches Update von Bungie, was so die Zukunftspläne angeht und was in der Woche so abgeht bei denen.
Genau.
Einfach so wöchentliches News Roundup.
Genau, das die werden immer auch ziemlich aufgreifen. Heiß, wenn die neue Season, also kurz vor der neuen Season ist, kann man immer die richtig harten Facts.
Ja, da sind fast die Donnerstage wichtiger als die Dienstage mit dem Reset. Mhm. Genau, würde ich sagen, machen wir erstmal das Tor vom 5.8. Das fängt an mit so ein paar grundsätzlichen Änderungen. Da geht es erstmal darum, dass sie halt grundsätzlich an den Fähigkeiten was schrauben wollen und ganz besonders an dem Nahkampf. Und zwar wird es ab nächster Season die Möglichkeit geben, also ihr seid nicht gezwungen dazu, aber ihr könnt eure Nahkampffähigkeiten auf verschiedene Tasten legen. Und
das
zwar
ist dann, so gut.
Ja, weil wie oft ist es schon passiert, man möchte sein Messer auf einen weit entfernten Boss Mob werfen und chargt einfach als Jäger den direkt vor seiner Nase an und haut ihm Messer in den Kopf. Also mir passiert das sehr oft. Und das könnt ihr halt ändern, indem praktisch diese Fähigkeiten aufgeteilt werden. Es gibt dann den normalen Nahkampf, den unaufgeladenen und den aufgeladenen Nahkampf. Die könnt ihr dann, es gibt dann irgendwie mehrere Varianten, entweder macht ihr so einen Auto-Modus, dann ist es eigentlich so, wie es jetzt ist und er präferiert den aufgeladenen Nahkampf, bevor er einen unaufgeladenen macht, alles auf der gleichen Taste oder ihr legt diese Dinge halt auf verschiedene Tasten.
Das hätte ich ganz schön viel früher gehabt.
Ja, das ist eigentlich so eine kleine Änderung, die aber, glaube ich, im Spielgefühl ganz viel ändert. Grundsätzlich ändern sie auch was am Stasis-Verhalten. Da sind sie ja immer so ein bisschen noch am Gucken, gerade was PvP angeht, und sie wollen die Einfrierzeit, nein, nicht die Einfrierzeit verkürzen, sondern sie verkürzen die Animation, die man braucht für den Ausbruch aus dem Stasis. Also ist das Gleiche eigentlich, man ist dadurch kürzer eingefroren. Und man kann diesen Ausbruchversuch auch schon in der Luft starten, was man momentan noch nicht kann. Da muss man immer warten, bis man als Eisklotz auf den Boden gefallen ist, bevor man dann V drücken kann.
Mhm.
Zusätzlich schrauben sie auch noch am Rutschen. Das Rutschen ist ja, wer viel PvP spielt, ein elementarer Bestandteil momentan im Gunplay, Rutschen und Shotgun, am liebsten Slugshot. Und das Ganze wollen sie ein bisschen entschärfen, indem sie während des Rutschens Mali, ist das Mehrzahl von Malus Mali?
Ja.
Habe ich noch nie benutzt. Okay, indem sie Mali mit reinpacken, wenn man rutscht. Und zwar hat man während des Rutschens minus 20 Stabilität, plus 15 Schrotkugelstreuung und zurückweichen 1,5-mal stärker. Lustige Frage, die Schrotkugelstreuung muss, also sinnvoll, bei einer Slugshot schwierig.
Ja.
Da bringt sie halt einfach gar nichts, die Streuung. Aber egal, dafür hast du ja dann auch noch das mit der weniger Reichweite und so. Weniger Stabilität.
Stimmt.
Genau, das sind so die grundsätzlichen Änderungen. Und dann steigen sie eigentlich dann auch schon ein in die drei Klassen und fangen an mit dem Titanen. Da schrauben sie so ein bisschen an der Barrikade. Oder eigentlich an allen Barrikaden, aber erstmal an der Schusswechselbarrikade, weil sie festgestellt haben, die erfreut sich wenig Beliebtheit. Jeder, der hinter der Schusswechselbarrikade steht, kriegt in Zukunft plus 30 Stabilität, plus 10 Reichweite und das Zurückweichen wird um minus 50% gesenkt. Grundsätzlich kriegen alle Barrikaden skalieren mit der Geschwindigkeit des Spielers, der versucht, durch sie durchzubrechen. Das heißt, Spieler, die schneller durchlaufen, kriegen mehr Schaden. Und zusätzlich gehen sie ein Stück in den Boden rein, weil es wohl momentan, ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber immer mal Probleme gab, dass man Projektile unter der Barrikade durchschießen konnte.
Ja.
Genau. Sinnvolle Änderung meines Erachtens nach, gerade das mit dem, wer schneller durch eine Barrikade rennt, kriegt auch mehr Schaden. Ja. Dann geht's los mit dem Koloss. Da sind wir ja, das ist der Stasis-Titan. Und da geht's um die Fertigkeit Kryoklasmus. Es ist so ein bisschen Rückschritt von dem Nerf, den sie eigentlich reingeballert haben. Sie haben ja den Stasis-Titan sehr hart genervt, nachdem der ja im PvP sehr abgegangen ist, weil der sehr schnell war und einfach übelst schnell über Schlachtfeld gehuscht ist und alles wieder gemäht hat. Und jetzt haben sie ihn halt sehr langsam gemacht und das ist ihnen auch aufgefallen. Genau, da wollen sie ein bisschen was dran ändern. Und zwar, wie steht's hier, wenn er ausgerüstet ist, zersplittert das normale Rutschen jetzt Kristalle und eingefrorene Feinde. Anzeigedauer des Hinweises, dass längere Kryoklasmus-Rutschen bereit ist, wurde von 1 Sekunde auf 4,5 Sekunden erhöht. Okay, das ist einfach nur eine Anzeigeerhöhung, das hat gar nicht so viel Nutzen. Dann haben wir noch die Fähigkeit Zitterschlag, erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um 25%. Und bei Wispern des Raureifs, ein Bug wurde gefixt, bei dem der Überschild von Wispern des Raureifs den Präzisionsschaden nicht richtig portionierte. Wundert euch nicht, wenn wir da nicht ganz so viel zu sagen können. Wir sind ja beide kein Titan-Main. Wir versuchen es trotzdem so gut wie möglich aufzugreifen.
Ich spiele ihn auch nur so.
Ich spiele ihn nur als Arcus-Rakete, der durch die Gegend fliegt und viel Boss-Schaden macht. Also von daher.
Genau. Dann haben sie beim Titan den Sonnenbezwinger. Buffen sie den mittleren Pfad. Also die schrauben nicht nur an Stasis was, sondern auch an den anderen Sachen. Die erhöhen die Lebensdauer des Wurfhammers. Der wird von 6,5 auf 10 Sekunden erhöht. Mhm. Ist natürlich Buff und Nerf gleichzeitig, weil ich meine, wenn er später explodiert, muss man irgendwie vielleicht früher werfen.
Ja, ist halt einfach eine andere Timing-Frage. Ich glaube, du musst dich halt umgewöhnen von dem, wie du ihn spielst, ne?
Es geht halt einfach darum, dass du mehr Zeit hast, den Hammer wieder aufzusammeln, weil wenn du ihn wieder aufsammelst, hast du natürlich deine Nahkampffähigkeit gleich wieder voll. Und er macht mehr Schaden gegen PvE-Kämpfer um 50%, was auch ziemlich cool
genau, das
ist. Ich werfe einen brennenden Hammer auf den Gegner, der muss viel Schaden machen.
Das ist aber sowieso so ein Ding, das hat man auch aus dem Swap insgesamt rausgelesen, sie versuchen halt die nicht so aktiv gespielten Bäume ein bisschen anzuheben und zu pushen, dass man halt wieder mehr Varianz kriegt. Was ich sehr gut finde, weil momentan spielst du halt eigentlich auf jeder Klasse einen Baum, maximal noch einen zweiten und das war's. Also das ist halt sehr festgefahren, das Meta.
Richtig, ja. Ja.
Kommen wir zum Stürmer. Da geht's um den oberen und den unteren Pfad, also beide nicht die Arcus-Rakete, sondern die beiden anderen. Da geht's um die Chaos-Fäuste. Slam-Explosionsradius und wurde um 14% vergrößert, also einfach ein größerer Radius, wenn du auf den Boden schlägst. Die Schadensabnahme wurde reduziert. Und die Aktivierungskosten wurden von 21 auf 18% reduziert. Also auch insgesamt ein Buff. Mehr Explosionsradius, weniger Aktivierungskosten. Grundsätzlich erstmal ein Buff. Dann kommen wir zum Stürmer mittlerer Fahrt. Da geht es um die Überwindung der Trägheit. Ich frage mich nicht, was die macht. Dauer von 4 auf 6 Sekunden erhöht. Und das Rutschen über einen Munitionsblock gewährt jetzt 20% Nahkampfenergie. Die Titan-Mains unter euch können uns ja immer mal schön dann schreiben, was wir jetzt falsch verstanden haben oder nicht richtig erklärt haben beim Titan. Ja, willst du noch den Sentinel machen?
Ja. Genau, dann beim oberen Pfad wird die Bubble ein bisschen genervt, verändert, weiß nicht genau. Und zwar wird da der eingehende Schaden von Bossen von 0,25 auf 7, 0,25 mal, also quasi
ein Viertel.
Vorher weniger Schaden macht, ein Viertel.
Genau.
Und jetzt wird auf den 7-fachen Schaden erhöht, wenn die Belastbarkeit 0 ist. Und je höher
die Belastbarkeit ist,
desto niedriger ist der Schaden, den die
Bubble macht. Aber grundsätzlich kriegt sie einfach deutlich mehr Schaden.
Genau. Das geht halt einfach darum, dass man sich nicht immer drin verstecken kann.
Ja.
Und Bosse so ein bisschen mehr Möglichkeiten haben. Dann würde ich sagen, bin ich jetzt erstmal ruhig, weil jetzt kann der Jäger-Main mal sagen, was Sache
genau.
ist.
Genau, Jäger ist tatsächlich.
Und warum seine Klasse trotzdem doof ist.
Hallo. Was habe ich das noch gesagt? Hallo. Genau, kommen wir zum Jäger. Da geht es erstmal auch um Stasis, Wiedergänger. Ruhe und Sturm, da hatten sie ja auch ein bisschen dran gedreht. Momentan sind sie nicht so ganz zufrieden mit der Geschwindigkeit des Sturms, weil er war zuerst zu schnell. jetzt ist er zu langsam, weil jetzt kann man ganz entspannt sich im PvP auch überlegen, ach komm, ich schieße erst dich tot und dann laufe ich vor deinem Sturm kurz weg. Und das ist halt auch nicht so Sinn der Sache. Deswegen haben sie die Sturmbewegungsgeschwindigkeit wieder um 20% erhöht. Mal gucken, wie sich das dann verhält. Und ganz wichtiger Punkt, der hat mich schon sehr oft genervt bei Stasis, deswegen spiele ich Stasis eigentlich auch nicht im PvE. Der Sturm hält jetzt an, sobald er einen Boss berührt, weil ganz oft war es so, wenn du diese Ulti auf den Boss geschmissen hast, war die einfach weg. Die hat den Boss berührt, hat einmal Schaden gemacht und dann war der weg. Also das war halt einfach nicht für PvE gedacht. Klinge des Verdorrens, Projektilgeschwindigkeit und Verfolgungseffektivität wurden um 10% erhöht. Also auch ein leichter Buff. Kommen wir zum Revolverheld, also dem Solarbaum, dem mittleren Pfad. Das ist der, wo man die Klingen wirft. Messertrick, Brenndauer wurde von 3 auf 4 Sekunden erhöht. Das ist halt dieser Nahkampf, wo man 3 Messer wirft, die dann die Gegner in Brand stecken. Also auch ein leichter Buff, gerade für PvE. Revolverheld oberer Pfad, da haben sie 6-fach bearbeitet. Schadensabnahme beginnt jetzt bei 25 Metern anstelle von 20 Metern, also ein Stück später. Dementsprechend ist es auch ein Buff. Und jetzt kommt ihr größtes Sorgenkind, der Arcus-Akrobat. Sie haben halt festgestellt, dass der eigentlich nicht mehr so wirklich viel gespielt wird und den wollten sie halt schon doll buffen. Kommen wir da zum Arcus-Stab. Passive Superdauer wurde von 16 auf 20 Sekunden erhöht. Der Explosionsradius des schweren Angriffs wurde von 5 Meter auf 6 Meter vergrößert, also auch ein leichter Buff. Und jetzt der Hauptbuff, Schaden gegen PvE-Kämpfer, wurde um ca. 33% erhöht. Also du machst mit der Ulti einfach ein Drittel mehr Schaden im PvE. Wo man tatsächlich mal gucken muss, ob das nicht gerade gegen Bereiche, wo man mehrere Adds hat, echt jetzt sehr sinnig ist, diese Ulti zu spielen. Arcus-Akrobat, dann haben wir noch spezielle Dinge für den oberen Pfad. Und zwar geht es da um tödliche Reichweite. Dauer von 8 auf 10 Sekunden erhöht. Und beim mittleren Pfad den Perk Blitzweberei. Schaden mit Sturmschlag zu verursachen, triggert jetzt Blitzweberei. Der Timer kann jetzt verlängert werden, indem mit einer beliebigen Waffe Schaden verursacht wird. Ich weiß jetzt gerade nicht, was Blitzweberei genau macht. Zu meiner Schande muss ich das gestehen, müsste ich nachgucken. Aber
ich auch nicht.
Wisst es bestimmt. Der mittlere Pfad ist auf jeden Fall der lustigste Pfad für PvP, weil da kannst du diesen Kreiselstab machen, der Ultis reflektiert. Nachtpirscher, mittlerer Pfad.
Übrigens hat Matze gerade einen Daumen nach oben in die Kamera gezeigt, aber ihr könnt es natürlich nicht sehen.
Macht ja nichts, du hast ihn gesehen. Da geht es um die Spektralklingen und die werden tatsächlich leicht genervt. Die Schadensreduzierung während aktiver Super würde von 52% auf 47% reduziert, also 5% weniger. Und die zusätzliche Schadensreduzierung, wenn man unsichtbar ist, weil entweder kann man ja unsichtbar oder nicht unsichtbar in der Ulti rumrennen, wurde von 5 aus 3% reduziert. Finde ich auch nicht verkehrt, weil die tatsächlich so im PvP relativ mächtig war, schon die Nachtpirscher, wenn die Map es zulässt und man keine offenen Weiten hat.
Wobei ich sagen muss, dass ich die auch gar nicht mehr so oft gesehen habe irgendwie.
Ja, es kommt halt, ich finde, sie ist doch recht mächtig, alleine schon, weil du in der Ulti die Gegner auf der Map siehst, wo sie sich gerade befinden. Ich glaube, das unterschätzen viele. Also man kann halt alleine, wenn man zum Beispiel in der Gruppe spielt, kann man halt auch sehr gut Calls machen, während man die Ulti nutzt.
Ja, also bei Jäger sehe ich tatsächlich aber fast nur noch Stasis irgendwie. Aber
ja, viel, das stimmt. Gut, dann bin ich jetzt still und dann kommen wir zum Warlock. Das war nämlich schon die Änderung vom Jäger.
Genau, beim Warlock wird der Schattenbinder wieder ein bisschen genervt. Aber ich glaube, es ist nicht so dramatisch. Und zwar von der Super wird diese Schockwelle, die man macht, wird der Schaden gegen Nahkampf-Supers reduziert. Man muss jetzt quasi zweimal die Schockwelle machen, damit man jemand aus der Super kicken kann. Wird sich zeigen, wie sich das spielt. Ich finde es teilweise schon ein bisschen unfair, dass jemand, wenn er in der Super angerannt kommt, ich einfach kurz einfriere und tot. Also von daher, ich habe nichts gegen den Nerf. Dann sind wir schon bei Solar, die Dämmerklinge, der obere Pfad wird genervt. Und zwar das himmlische Feuer. Das ist der himmlisches Feuer, müsste die Nahkampfsuper sein. Ich weiß jetzt den deutschen Namen nicht. Da wird der Winkel reduziert von dem Kegel. Ach nee, das ist die Super. Das
ist die eigene Super, ne, ja.
Genau, der Radius der Annäherungsexplosion, der schrumpft mit der Zeit, die Explosionsgröße wird um 1 Meter verkleinert und die Schadensabnahme bei kurzen Distanzen wurde erhöht. der Icarus, dieser Dash, ermöglicht jetzt alle 4 Sekunden ein Ausweichen in der Luft. Das heißt, wenn ich es verstanden habe, nehmen die einmal Ausweichen weg, weil bis jetzt konnte man das zweimal machen. Und wenn man die Hitzewelle aktiviert hat, das ist das, wenn du die Granate zum Beispiel isst oder in dich reinstopfst oder wie auch immer.
Auflädst, ne?
Auflädst, hat man zweimal Ausweichen alle 5 Sekunden. Das ist dann ein bisschen so ein Nerv.
Ja, das hatte ich auch gelesen. Sie wollen dann irgendwie vermeiden, dass der Warlock war halt in dem Sinne sehr schnell mit diesem Doppeldash über Maps unterwegs und da wollen sie jetzt auch so ein bisschen zurückholen, damit die Klassen alle ein bisschen gleicher unterwegs sind.
Insgesamt ist es, glaube ich, die Super, die dich von A nach B am schnellsten bringt. Also man kann zum Beispiel im Raid, in der Tiefsteinkrypta, diesem Sprungpart draußen im Weltall, kann man fast ans Ende nur mit der Super kommen, ohne überhaupt irgendwas springen zu müssen. Genau, von der Hitzewelle wird die Dauer von 10 auf 15 Sekunden erhöht, was ich sehr gut finde. Zeitliche Verlängerung wird auch erhöht, wenn man Kills in der Luft macht. Und die Dauer von der Verlängerung hängt von der Art des Feindes ab, der besiegt wurde. Und die Position wird allerdings auf dem Radar angezeigt, wenn man Hitzewelle benutzt.
Was war Hitzewelle? Ist das, wo man so in der Luft stehen bleiben und schießen kann? Dann?
Genau, das ist eben das, wenn man die Granate auflädt.
Okay.
Die Dämmerklinge, das ist der mittlere Pfad. Da geht es jetzt um den Brunnen. Der Brunnen wird im PvP wirksamer gemacht. Man kann, wenn man im Brunnen im PvP steht, nicht eingefroren werden von Stasis. Allerdings kann das Schwert des Brunnens eingefroren und zersplittert werden, aber es werden mehrere Angriffe nötig sein, damit es passiert. Das gleiche ist auch bei Bossen. Der Schaden, den der Brunnen bzw. das Schwert bekommt, wird von 0,25 auf 1,5 erhöht, wenn die Belastbarkeit 0 ist. Und das wird dementsprechend wieder reduziert, wenn die Belastbarkeit höher ist. Genau, und dann wird nochmal explizit betont, dass sich das direkt auf den Brunnen bezieht und nicht auf die Spieler, die da drin sind im Brunnen.
Finde ich eine sehr interessante Änderung, dass der Brunnen jetzt halt auch leichter zerstörbar wird. Das ist halt nicht mehr so machbar, dass du dich an so einen Boss ranstellst, der puncht oder der auf den Boden haut und einfach
Vollgas gibt. Vor allem spielst du als Warlock eigentlich nicht mit Resilience, weil du halt die Granate und so brauchst.
Intellekt und Granate spielst du eigentlich nur, ne?
Genau.
Ja.
Der Schadensresistenz-Buff gegen gegnerische Spieler, also jetzt PvP, wird von 20% auf 40% erhöht. Genau, aber das Schwert kann, wie gesagt, durch Stasis eingefroren und zersplittert werden. Und führende Flamme wird die Dauer von 7 auf 10% erhöht und der Schadensbuff von 20 auf 25% erhöht. Führende Flamme müsste die aufgeladene Granate sein, die man wirft. Oder, Moment, mach mal kurz das Ganze auf Englisch.
Und kurze Korrektur, die Dauer wurde natürlich von 7 auf 10 Sekunden und nicht von 7 auf 10% erhöht. Wie du es gerade gesagt hast.
Was?
Was?
Ja, genau, das ist, wenn man den Solar Warlock spielt, also den mittleren Baum, kann man die Granate so aufladen und wenn man die jemand hinwirft, heilt der sich und kriegt einen Buff. Dann haben wir noch den
unteren Baum.
Da wird, was ich eine auch sehr, sehr gute Erinnerung finde, wird der Phönix-Sturzflug ein bisschen verändert. Der geht jetzt diagonal abwärts und nicht so direkt abwärts. Es ist so ein bisschen wie bei das Stasis-Teil vom Hunter.
Mhm. Dieser Runter-Dash, ja.
Genau. Der wird die Verzögerung reduziert, bevor der Sturzflug beginnt und kann jetzt während des Sturzflugs in die gewünschte Richtung gesteuert werden.
Klingt cool.
Genau, und die Feuerzange wird überarbeitet. Solarfähigkeitskills und Kills brennender Ziele lassen diese jetzt explodieren und setzen Feinde in der Nähe in Brand.
Das klingt spaßig.
Explodieren, wenn sie während des Brennens sterben. Jetzt ist natürlich die große Frage, wenn da steht Kills brennender Ziele, kann man das auch mit diversen Waffen kombinieren, die Gegner zum Brennen bringen?
Das wäre dann wieder ein interessantes Thema für unsere nächste Season Builds.
Mit dem Warlock.
Genau.
Habe ich einen Blick. Dann, irgendwie wird beim Warlock ziemlich viel verändert. Dann kommen wir zu Arcus. Der mittlere Pfad wird verändert. Die Umgebungskollisionsgröße des Strahls wurde erhöht, damit die Kollisionsgröße der Schadenshöhe besser entspricht. Der Schadensradius im PvP wird um 20% reduziert, was ich auch gut finde, weil es tatsächlich, manchmal wird man nur so von so einem Pixel von dem Strahl getroffen und stirbt dann. Und der Strahlendpunkt im PvP wird um 33% reduziert, was auch nicht so schlecht ist. Man muss nicht ans andere Ende der Karte strahlen können, um Gegner zu töten.
Ich verstehe den ersten Part irgendwie nicht. Die Umgebungskollisionsgröße des Strahls wurde erhöht, damit die Kollisionsgröße der Schadenshöhe besser entspricht.
Hä? Das Ding ist, dass das Teil oft ein bisschen kaputt war und auch durch Wände ging und so. Ah, ich vermute, dass die das jetzt einfach größer machen, um es anzupassen sozusagen. Okay.
Aber heißt das für mich, das ist nur eine Kollisionsgröße, das heißt nicht, der Strahl wird irgendwie größer aussehen jetzt auch, sondern das ist einfach nur eine theoretische Größe, ne?
Genau. Der untere Arcus-Pfad wird auch ein bisschen verändert.
Heute ist Tag der Versprecher. Wir sind am Ende der Season. Habt Nachsicht.
Genau. Landfall wird verändert. In Zukunft gibt es 5 Arcus-Projektile, die in alle Richtungen auf dem Boden gefeuert werden. Wenn man die Super quasi in der Mitte von dem Raum auslöst, werden alle um euch herum durch einen Stromschlag vernichtet. Genau, die Arcus-Seele wird die Dauer von 12 auf 13 Sekunden erhöht, die Feuerrate wird um 10% erhöht. Die Sprintgeschwindigkeit, also von der elektrostatischen Woge, die Sprintgeschwindigkeit ist erhöht, wenn Verbündete in der Nähe sind und Landfall feuert mehr Arcus-Projektile auf dem Boden wie vorher, nämlich 5. Und dann kommt noch der Sorgenkindbaum schlechthin beim Warlock, der mittlere leere Baum.
Ja, wird der überhaupt gespielt?
Wieder mehr.
Ah, okay. Ich habe eher das Gefühl, dass er mal mehr gespielt wurde, als er jetzt gespielt wird. Aber
ja, der wurde ja ziemlich genervt und dann jahrelang nicht angefasst. Ja. Vom Nova Warp wird der Schaden. Ich finde es auch übrigens, bevor ich das vergesse, in der letzten Story-Cutscene kommt ja irgendwann, da kommen wir später noch drauf, kommt der Ikora.
Und die nutzt auch Nova Warp, ne?
Genau, die schmeißt erst eine Nova-Bombe und dann noch einen Nova-Warp, wo ich mir gedacht habe, sie bauen schon vor für nächste Season.
Ja, stimmt.
Genau, Nova-Warp wird der Schaden gegen PvE-Kämpfer um 73% erhöht. Die Bewegungsgeschwindigkeit wird nicht mehr verlangsamt, während sie lädt geladen ist. Das heißt, man kann diesen Warp so aufladen und dann so durch die Gegend sich bewegen.
Aber dann war man langsamer, ne?
Genau. Sodass man die Gegner quasi sofort sobald man jemanden sieht, diese Schockwelle loslassen kann und da wird die Bewegungsgeschwindigkeit jetzt nicht mehr verlangsamt und sie explodiert bei Aktivierung. Das heißt, sobald man die Supertaste drückt, macht es einmal so pfupp.
Das hatten wir vorher auch nicht, stimmt.
Und die Handnova, die kleine Nahkampffähigkeit, wird gegen PvE-Kämpfer um 100% erhöht und die Haltezeit von 2,5 auf 3,2 Sekunden erhöht.
Also als ich das gelesen habe, muss ich sagen, das klingt nach einem heftigen Buff für PvE. Ich meine, 73% mehr Schaden der Ulti und 100% mehr Schaden der Hand-Supernova ist schon mal eine Hausnummer.
Genau.
Ja, dann kommen auch so ein paar Quality-of-Life-Geschichten eigentlich nur. Die Stasis-Fragmente, die man bei unserer guten Freundin Elsie erwerben kann für die Quests, da war es ja so, dass man momentan, wenn man die noch nicht alle freigespielt hat, immer nur pro Woche eine gewisse Anzahl von diesen Dingern freischalten kann und dann auch nicht alle gesehen hat, die es gibt. Jetzt ist es so, und man musste auch vorher diese Exo-Quest für den Granatwerfer, für den Stasis-Granatwerfer abgeschlossen haben. Das haben sie jetzt geändert. Jetzt haben praktisch alle Spieler, die direkt die Jenseits des Lichts-Kampagne abgeschlossen haben, Zugriff auf die Questreihe in Dunkelheit geboren, was ja die ist, um diese Fragmente freizuschalten. Und die Exo-Fremde zeigt ab da dann alle noch nicht erhaltenen Fragmente an, dass man sich auch alle angucken kann. Dann gab es noch einen kleinen Hinweis mal wieder zu den Crossplay-Namen, dass nächste Woche ab 19 Uhr, wenn man sich das erste Mal einloggt, der Name, der dann dort steht, ist dein Name, der erstmal genommen wird. Und da man ihn nicht ändern kann, soll man sich da halt nochmal Gedanken drüber machen. Und Aufruf auch von unserer Seite und auch aus dem Swap, holt eure Prämien ab, die noch offen sind. die Bungee-Prämien aus Saison 14, die saisonalen Herausforderungen, die Vorhut-Tokens, die auf jeden Fall alle abgeben, weil die sind am nächsten Season ja gestrichen, die existieren nicht mehr und werden dann gelöscht. Tapferkeitsprämien, Ruchlosigkeitsprämien, Engramme vom Spleißer, Servitor und die Season Pass Gegenstände, wenn ihr sie noch nicht rausgeholt habt, die ihr noch aus Season 13 habt im Season Pass, die ihr ja über die Bungie-Website noch holen könnt, holt ihr auch ab, weil die könnt ihr nächste Season auch nicht mehr abholen.
Genau.
Und dann kommt noch das Wichtigste aus diesem Twop, nämlich die Kunst der Woche und das coole Bild von Mithrads. Guckt's euch an. Mithrads, genau. Guckt's euch an, es ist einfach zu süß.
Genau, was in dem Twop noch ist, ganz am Anfang gibt's eine Verlinkung auf einen Tweet von Joe Blackburn, das ist der Assistant Game Director, der hat ein bisschen was über PvP von sich gegeben sozusagen, also wie der Stand ist. Und das sind eigentlich die wirklich harten Facts, einfach nur nächste Season kommt die Veränderung von dem Three-Peaking, das heißt, man kann keine Emotes mehr machen und mit Schwert kann man nur in diesen
Third-Person-Mode.
Ja. Ja, danke, das war das Wort, das ich gesucht habe, wenn man Munition hat. Es kommen zwei neue Karten in Season 16, nein, zwei alte Karten, die es mal im Spiel war, angepasst an die neue Engine in Season 16. Season 17 kommt eine komplett neue Karte und in Season 18 eine Karte von Destiny 1, die überarbeitet wurde. Und Trials of Osiris wird auch verändert. Vielleicht heißen sie dann auch nicht mehr Trials of Osiris, je nachdem. Kommen wir später drauf.
Wie das mit Osiris weitergeht, genau.
Da gibt es aber die Infos auch im Stream nächste Woche. Und neue Spielmodi sind auch in Bearbeitung. Rift ist, glaube ich, gab es schon mal in Destiny 2, keine Ahnung, sagt mir jetzt nichts, soll wiederkommen. Und neue Modis, die werden aber nächstes Jahr vorgestellt. Und das war es eigentlich schon.
Ja, ich muss sagen, ein bisschen dünn wieder, was PvP angeht. Also es ist schön, dass was in Planung ist, aber es dauert alles wieder noch so lange, ne? Also das mit diesem um die Ecke pieken ist einfach sinnig, aber Neuigkeiten sind da auch noch nicht so richtig bei.
Genau,
zweiter Top, 12.8. Da geht's dann um Rüstungsmods und exotische Rüstungen. Wir gehen die relativ schnell einmal durch. Wir haben die neuen Champion-Mods vorgestellt und zwar ist Viereck nächste Season auf Fusionsgewehren, Linear-Fusionsgewehren, Scout-Gewehren und Pistols, also Pistolen. Kreis ist auf Bögen und Dreieck wie diese Season auf Automatikgewehren.
Und Kreis kommt noch auf Schwertern, das haben genau. Sie vergessen an dem Bild.
Haben dann das wird sehr lustig, da kriegen Schwerter wieder ein Revival nächste Season.
Ja, das gab es ja auch schon. Das,
genau.
Ging eigentlich ganz gut.
Dann kam ein bisschen was zur Controller-Empfindlichkeit und Bodenhaftung, was irgendwie eigentlich, ja, ich kann es ja kurz einmal runterbeten. Anpassungsoption für die Wendegeschwindigkeit beim Sprinten wurde hinzugefügt, kann zwischen 0,3 und 0,8 eingestellt werden. Dafür wurde der Bodenhaftungsmod entfernt. Zusätzliche Controller-Empfindlichkeit-Optionen wurden hinzugefügt, 1 bis 10 bleibt unverändert, 11 und 20 hinzugefügt, weil wohl die Leute, die mit Controller spielen, gesagt haben, dass die Empfindlichkeit von 10 nicht ausreicht, sondern man mehr bräuchte. Ein Zielvorrichtungssensibilitätsmodifikator wurde hinzugefügt, kann zwischen 0,5 und 1,5 eingestellt werden. Das sind einfach auch so ein bisschen Quality of Life Geschichten für Controller-Nutzer.
Yep.
Genau, dann gehen sie als erstes auf super regenerierende exotische Ausrüstung ein. Und da starten sie mit den Galanor-Bruchstücken.
Die werden das alle sind, angepasst.
Genau, das ist Galanor-Bruchstücke sind ja die, die man für die Klingenwurf super vom Jäger nutzt. Die Menge an Superenergie, die für Treffer gewährt wird, wurde erhöht. Die Grenze der zurückerstatteten Energie liegt bei 50%. Ich kann euch nicht sagen, wo sie jetzt liegt, aber erhöht heißt, es ist mehr als vorher.
Naja, die Grenze liegt jetzt, glaube ich
25, glaube ich sogar, oder?
Nee, die Grenze liegt jetzt, glaube ich, tatsächlich sogar höher. Also ich glaube, die Grenze ist ein Nerf, aber die Energie, die man pro Treffer kriegt, ist ein Buff sozusagen.
Das kann sein.
Vielleicht war es auch vorher schon bei 50. Also 50 ist jetzt so das neue, was auch immer es vorher war.
Ja.
Dann kommen die Ursa Furiosa. Das ist für den mittleren Lehrebaum vom Titanen, wo man dieses Bannerschild.
Ja.
Da ist die Menge die an Superenergie, die man zurückkriegt, beträgt jetzt auch nur noch maximal 50. Die war vorher so bei 75, würde ich sagen. Mhm. Und mit den Kugeln, die dann am Boden liegen, konnte man sie meistens gleich wieder voll machen. Das war so das eins der Dinge, die man in den Großmeisterdämmerungen, nee, wie heißt es in den?
Doch.
Wie heißt es auf Deutsch? Spitzenreiterdämmerungen.
Ach, Spitzenreiter, ja, stimmt.
Genau, wird's genutzt.
Ja, da haben man sie viel genutzt. Dann kommen wir schon zu dem Schädel des schrecklichen Ahamkara. Das ist ja für den Warlock.
Yes.
Für welchen Baum ist das?
Ne, das ist allgemein.
Ach, allgemein, da, okay. Menge an Superenergie, ah ne, bei dem Falschen, da. Die Menge an Superenergie, die pro Kill zurückerstattet wird, wurde erhöht. Die Grenze der zurückerstatteten Energie liegt bei 50%. Also man sieht schon, 50% ist der neue Wert für alle super regenerierenden, genau, Ausrüstungen.
Genauso das Phoenix-Protokoll, das war quasi das, die Brust, die man für einen Brunnen benutzt hat. Da sind Kills, die man im Brunnen macht, machen die Superenergie wieder voll. Da konnte man den Brunnen vorher auch fast komplett voll machen und jetzt ist es auch nur noch 50%.
Dann haben wir noch, achso, wolltest du was dazu sagen?
Nee, sag du mal, ich sag okay. Dann abschließend.
Sturmtänzer Strebe, kenne ich nicht. Gestattet jetzt ebenfalls bis zu 50% eurer Superenergie zurück, nachdem die Super endet, basierend auf der Anzahl an Kills. Für, weißt du, für...
Das ist für diesen Arcus, für den Arcus Blitz vom...
Okay, vom Warlock.
Ja, genau.
Genau, und dann haben wir noch das Letzte.
Die Geomax werden genervt. Das heißt, diese letzten, wie viel Prozent waren denn das?
Sind das 10%? Nicht sogar 25? Also ich dachte, es waren sogar 25. Nee, okay,
25 nicht, dafür war der Balken zu weit hinten. 15. Das kann man nicht mehr volllaufen sozusagen. Man kann sich nicht mehr volllaufen lassen. Entschuldigung. Das entfernen sie einfach. Aber die bringen natürlich trotzdem was, weil der Akkustrahl viel länger geht wie vorher. Insgesamt kann man zu den ganzen Änderungen sagen, dass es einfach jetzt mehr drauf ankommt, dass die Mithüter, mit denen man unterwegs ist, mehr Kugeln produzieren. Powerkugeln.
Ja. Sie haben halt diese Spielweisen komplett genervt, wo es darum ging, dass ich es schaffe, meine Super einfach vollständig wieder aufzuladen und endlos Super zu spammen. Das haben sie einfach komplett unterbunden. Finde ich aber auch okay, weil es so ein bisschen wieder Schwierigkeit mehr reinbringt in manche Aktivitäten, wo diese Spielweisen sich halt etabliert hatten. Genau, dann kommen wir jetzt noch zu den klassenspezifischen Geschichten. Da fange ich mal wieder mit dem Jäger an. Da geht's los mit den Kanonenschützen. Das sind die, das ist das Exo, was beim Ausweichen eine Bombe zurücklässt. Ganz lustig im PvP. Die Bombe hat jetzt basierend auf eurem Fokustyp einen zusätzlichen Effekt. Wenn ihr Arcus habt, blendet sie. Bei Solarfokus verbrennt sie Gegner. Bei Stasisfokus verlangsamt sie Gegner und bei Leerefokus unterdrückt sie Gegner. Finde ich eine ganz coole Änderung, weil sie dadurch halt wieder abhängig sind oder ein bisschen mehr Varianz hat, je nachdem, welchen Spec ihr spielt.
Genau, und die Unterdrückung funktioniert nicht bei Hütern, die gerade in der Super sind, zum Glück.
Genau.
Hast du die schon mal benutzt?
Ich benutze die tatsächlich, ich habe die ganze Zeit lang im PvP benutzt, weil die gerade auf engen Maps richtig witzig sind, weil wenn du weil ja viele Leute Nahkampf spielen und du einfach einen Ausweich machst und der dann in deiner Bombe steht, also die sind schon gar nicht so kacke. Glaube ich auch sehr underrated. Dann haben wir noch die Graviton-Buße, wo ich gerade tatsächlich gar nicht weiß, aber die sind wahrscheinlich, ich weiß gerade gar nicht genau, welche das sind. Ach, das ist ein Kopf, ne?
Das machen das, die und die Unsichtbarkeit verlängern,
ja,
oder so.
Ja. Die Bonus-Unsichtbarkeitsdauer wurde erhöht. Die Geschwindigkeit der Nahkampfregeneration erhöht sich jetzt anhand dessen schneller, wie viele Feinde in eurer Nähe sind. Während ihr unsichtbar seid, ist eure Erholung deutlich erhöht und eure Waffen laden schneller nach. Dann haben wir noch die Glückshose. Ein intrinsisches Handfeuerwaffen-Holster-Mod wurde hinzugefügt. Da kommen wir aber auch später noch drauf, auf dieses Holster-Mod. Und die vorherige Funktionalität wurde durch folgende ersetzt. Wenn ihr eine vollgeladene Handfeuerwaffe bereit macht, die Kinetikschaden oder Schaden passend zu eurem Fokus verursacht, erhöht für kurze Zeit jeder Treffer aus dieser Handfeuerwaffe den Schaden des nächsten Schusses. Anmerkung: Nein, Falkenmond kann dadurch keinen Raid-Boss mit einem Schuss töten. Wenn ihr diesen Beinschutz tragt, andere Handfeuerwaffen werden dadurch im Kampf allerdings etwas interessanter. Genau. Was ist ein Handwaffenmatholster? Da kommen wir dann später zu.
Dann haben wir den Titan. Da werden zwei Rüstungsteile verändert. Einmal kostbare Narben. Erzeugt jetzt zusätzlich einen Heilungsschub und Bonuserholung um euch herum. Der Titan kann jetzt auch heilen, sehr gut. Jedes Mal, wenn ihr einen Feind mit einer Waffe tötet, deren Schadenstyp eurem Fokus entspricht. Und der Eislawinen-Übermantel, das langsame Aufladen der Klassenfähigkeit, wurde entfernt. Insgesamt hat man den Eindruck, dass sie mehr Wert auf Fokusarbeit legen, ne?
Ja, finde ich ganz schön.
Dann kommen noch drei Warlock. Exos, Braue der Wahrheit, triggert jetzt, wenn ihr einen Waffenkill landet, der einem Fokus-Energietyp entspricht. Da wird der Granatenschadensbonus auf 20% pro Stapel erhöht, war vorher 10%. Auch wieder die Frage, wenn ich mir den unteren Solarbaum anschaue mit diesen brennenden Dings, kann ich das vielleicht kombinieren, diese Exo und das? Wir werden sehen. der Hirsch, das ist, finde ich auch interessant, der gewährt verbündeten Hütern Schadensreduzierung, die in euren Rift stehen, 25% gegen Kämpfer und 15% gegen Spieler. War vorher nicht so, ist jetzt nicht schlecht, das könnte was sein für schwerere Aktivitäten zum Beispiel.
Ja, ein Viertel weniger Schaden macht sich, glaube ich, schon echt bemerkbar.
Ja. Und Prometheum-Spur, wenn ihr in einem Rift steht, gewährt euch Solarwaffenkills Klassenfähigkeitsenergie. Wenn die Klassenfähigkeitsenergie voll ist, nutzen Solarwaffenkills diese Energie und erzeugen ein hybrides, heilendes, stärkendes Rift an der Stelle des Ziels. Bin gespannt, ob es funktioniert und wie es funktioniert.
Genau, wichtig dazu, das sind zusätzliche Funktionen. Ne? Also die eigentliche Funktion behalten sie auch noch bei.
Genau. Und sie sagen auch, dass noch weitere Änderungen kommen, aber halt auch in den nächsten Seasons erst und vor allem bei dem Start von Witch Queen.
Genau. Dann haben wir einen kompletten Part über Finder, Plünderer und Holster. Da geht es zuerst um Munitionsfinder. Die Wahrscheinlichkeit, bei Kills mit Primärmunitionswaffen Munition zu erzeugen, wurde erhöht. Bei exotischen Primärmunitionswaffen ist die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht. Dann haben wir Plünderer. Mehrere Kopien von Plünderer-Mods der gleichen Art können nicht mehr gestapelt werden. Das heißt, man kann nicht mehr so wie jetzt zwei Granatenwerfer-Plünderer drin haben oder sonst was. Genau. Dann kommen wir zur Holster-Mod, die wir ja oben schon kurz hatten. Dies ist ein neuartiger Beinschutz-Mod, der die verstauten Waffen des gleichen Typs mit der Zeit allmählich nachlädt. Wenn mehrere Kopien des Holster-Mods ausgerüstet sind, werden die Waffen schneller nachgeladen, also ist das stapelbar. Es wird Holster-Mods für folgende Waffentüten geben. Automatikgewehre, Fusionsgewehre, Granatenwerfer, Power-Slot, Handfeuerwaffen, Linearfusionsgewehre, Maschinengewehre, Impulsgewehre, Scoutgewehre, Schrotflintenpistolen, Maschinenpistolen, Scharfschützengewehre und Spurgewehre. So viele Waffen, ich kann dir gar nicht sagen, welche da jetzt nicht bei waren.
Bögen.
Bögen. Genau. Grüße an Rufus, der den Podcast, glaube ich, gar nicht hört. Eriana Schwur ist von Handfeuerwaffen ausgeschlossen. Für Raketenwerfer, ach ja, Raketenwerfer steht noch nicht drin. Hinterlader, Granatwerfer und Bögen gibt es keine Holstermods, weil wir sie nicht bei Waffen anwenden wollen, deren Magazingröße bei 1 liegt. Macht Sinn.
Ich frage mich da, wie ist es jetzt zum Beispiel mit meinem Sniper aus dem Tiefsteinkrypta-Raid, der diesen Nachladeperk drauf hat. Und wenn ich dann Holstermod nehme, wird es dann noch schneller nachladen?
Ich weiß nicht, da haben sie gar nichts zu geschrieben. Könnte ich mir vorstellen, dass es dann einfach die Zeit beeinflusst, wenn du das Holstermod reinballerst.
Ja.
Und jetzt kommt ein ganz trauriger Part. Molly, die musst du übernehmen, ich kann das nicht.
Endlich sind die nervigen Dinger weg.
Nein.
Nee, sie sind nicht weg, sie werden einfach genervt. Die Kriegsgeistzellen natürlich. Ich spiele die schon länger nicht mehr, weil wenn man mit anderen Leuten unterwegs ist und man spawnt eine Kriegsgeistzelle, gibt es immer irgendeinen, der sich denkt, oh, eine Kugel, die muss ich kaputt schießen.
Ja. Und meistens in den Phasen, wo keine Ads in der Nähe sind.
Ja, genau. Matze hat die immer drin.
Ja, ich spiele die sehr gerne.
Da wird ein bisschen was verändert. Bei den Basiskriegsgeistzellen wird der Radius der Explosion von 10 auf 6 Meter verringert und der Schaden wird von 200 bis 400 auf 50 bis 250 verringert, was schon ein krasser Nerv ist. Das heißt, eine Kriegsgeistzelle kann unter Umständen nicht mal mehr so einen kleinen Mob töten. Globale Reichweite der Mod wird die Kosten auf 3 erhöht. Ich weiß nicht, wie viele sie vorher waren. 1 oder 2?
1. Mhm,
der Wert, wie weit sich der Radius vergrößern kann, wurde von 20 auf 10 Metern reduziert. Das heißt, insgesamt wurde die maximale Reichweite von 30 auf 16 Meter reduziert mit Mods von der Kriegsgeistzelle.
Genau. Aber alleine bei der Reichweiten-Mod, ne, du hast eine Verdreifachung des Preises und eine Halbierung der Effizienz, also das ist schon hart.
Ja. Und zellulare Unterdrückung, der unterdrückende Effekt wird von 3 auf 2 Sekunden reduziert und bei Rasputins Zorn wird der Bonus Solarschaden von 100 bis 200 auf 25 bis 100 reduziert. Dafür werden die Elementarquellen-Mods verbessert. Die nutze ich eigentlich ganz gern. Auch wenn ich hin und wieder einfach prall durch einen Raum voller Gegner laufe, weil ich meine Elementarquelle erwischen will. Vielleicht fügen sie da noch was ein, dass die irgendwie zu einem hinkommen oder so. da wird die Elementarbewaffnung, gibt es jetzt eine höhere Chance, dass man eine Elementarquelle erzeugt, je nachdem, was der besiegte Gegner für eine Stärke hat. Und die Basisdauer von Quelle der Macht wird auf 10 Sekunden erhöht und der Schadensbonus von 10 auf 25, was ich auch sehr gut finde, weil das war tatsächlich viel zu kurz.
Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Es macht mich sehr traurig und ich glaube auch, dass die Warmind Sage jetzt erstmal gestorben sind, weil das ein so harter Nerf ist vom Schaden, dass sich das nicht mehr lohnen wird.
Aber ja. Ich muss jetzt mal sagen, wir sind ein Lorecast. Ich finde es nicht schlecht, weil das ist ja eigentlich was von Rasputin kommt.
Das stimmt.
Und Rasputin ist ja quasi nicht mehr...
Nicht mehr aktuell.
Nennen wir es mal auf der Höhe seiner CPU. Ja. Nee, keine Ahnung. Genau.
Sagen wir mal, da ist viel Staub im Rechner. So, dann kommt zum Ende des Swaps noch ein bisschen was zu Eisenbanner.
Eisenbanner!
Jetzt habe ich mich erschrocken. Es kommen nächste Season 2 neue Eisenbanner-Waffen. Und zwar das Impulsgewehr Schmiedeschwur und die Pistole Friedensabkommen. Wieso man eine Pistole Friedensabkommen nennt, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Dann kommt ein neues Eisenbanner-Rüstungsset und zwar das Eisenwegbereiter-Set.
Das erste neue Set seit langem.
Genau, das hat zum ersten Mal auch einen intrinsischen Perk. Und zwar Stolz des Eisernen Lords. Wenn ihr eines dieser Rüstungsteile tragt, besteht eine kleine Chance darauf, dass am Ende eines Eisenbanner-Matches ein Verbesserungsprisma droppt. Mehr Rüstungsteile bedeuten dabei mehr Drop-Chancen, wobei da die maximale Anzahl bei 4 ist, sodass man auch noch ein Exo tragen kann. Finde ich eine sehr interessante Sache, weil man dadurch auch diesen Eisenbanner-Grind wieder ein bisschen interessanter macht. Genau, ganz am Ende vom Top stellen sie noch ihr neues Premium-Paket vor. Brauche ich euch nicht erzählen, habt ihr euch bestimmt schon alle abgeholt.
Mhm. Wer es nicht weiß, man kann auf Twitch sein Konto verknüpfen, also das Bungie-Konto und das Twitch-Konto und kann sich einmal im Monat ein Paket abholen mit Gesten, Sparrow, Geist und einem Schiff meistens.
Vorausgesetzt, man hat seinen Twitch-Account mit seinem Amazon Prime-Account verbunden.
Und Exo-Waffen, also manchmal gibt es entweder eine Geste oder eine Exo-Waffe oder so.
Genau.
Letzten Monat war es die Prometheum-Linse, glaube ich.
Ja. Sehr schön, haben wir die Swaps durch. Das war viel Input, viel Technik.
Es wird noch ein drittes Swap geben vor der Season, und zwar am Donnerstag. Da geht es dann um die Waffenveränderungen der Sandbox. Also die haben quasi so einen Dreiklang, Fähigkeiten, Rüstungen, Waffen. Und die Waffen kommen dann am Donnerstag. Wir werden es vermutlich im nächsten Podcast im Nachhinein behandeln. Allerdings kann es auch sein, dass wir darauf eingehen, wenn wir nächste Woche unseren Witch Queen Stream machen und vielleicht während der Pre-Show so ein bisschen Luft haben.
Genau. Denke ich auch, dass wir da auf jeden Fall noch mal ein bisschen drauf
eingehen. Aber da kommen wir später drauf zurück.
Ja, jetzt übergebe ich an mich, an Wally.
Und jetzt besser auch Anleits auf. Ich habe zwei Sachen für euch. Zum einen, ich meine, ihr seht ja unsere Hüter regelmäßig. Seit 21 Folgen immer auf unserem Titelbild, wo wir immer viel oder wenig oder ganz viel Arbeit reinstecken, um zu überlegen, ganz was könnte viel zur Folge passen.
Genau, ganz viel Arbeit ist das immer, dieses Titelbild. Also da sind wir Stunden mit beschäftigt.
Genau, ich vermute, die Woche wird sich zum Beispiel das Memorial anbieten.
Ja, ich glaube auch.
Wenn es was anderes ist, wisst ihr, dass wir uns solche Sachen vielleicht auch nochmal spontan anders überlegen.
Genau.
Wir sehen's. Viele Grüße an Zukunftswally und Zukunftsmatze. ihr seht, wie unsere Hüter ausschauen, aber mich würde mal interessieren, wie schauen eure Hüter aus? Ich werde jetzt mal hier auf Tweet drücken und habe quasi getwittert, dass ich gern eure Hüter sehen würde. Postet uns doch einfach mal, wie schaut euer Charakter aus, was für einen Shader habt ihr drauf oder was für Ausrüstungsteile oder vielleicht auch den Inventarbildschirm mit den Waffen. Vielleicht könnt ihr, wenn ihr das nicht wollt, euren Namen auch wegschneiden, damit man euch, ich weiß nicht, ob man da jemand bei Steam findet, ich glaube nicht. Aber ansonsten postet uns das doch gern mal und ich bin sehr gespannt.
Und neugierig.
Dann kommen wir zu meinem geheimen Thema. Das ist eigentlich auch mehr oder weniger kurz oder lang abgehandelt. Und zwar geht es um das Thema Clans in Destiny.
Oh, okay.
Ich habe mir gedacht, Matze hat ja schon ein paar Apps vorgestellt. Ich stelle euch mal ein paar Möglichkeiten vor, wie ihr an einen Clan kommt in Destiny. Ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die noch überhaupt keinen Clan sind. Ob ihr euch, warum auch immer, ob ihr euch noch nicht drum gekümmert habt oder ob ihr vielleicht auch nicht wollt, ständig mit irgendwelchen Pappnasen im Discord abzuhängen oder so. ihr habt die Möglichkeit, zum einen über die Bungie-Homepage, da gibt es das Forum, wo man auch Clan in der Clan-Rubrik quasi seinen Clan vorstellen kann. Und wenn ihr da mal reinguckt, findet ihr Leute, die was posten, so und so ist unser Clan, das und das wollen wir. Es gibt Clans, die wollen keine Leute unter 18 zum Beispiel. Es gibt Clans, die wollen keine Leute unter 30 zum Beispiel. Es gibt Clans, die bestehen nur aus Dads sozusagen, also die sind für Väter, die Kinder haben und nur zu abenteuerlichsten Zeiten spielen können.
Es ist ja auch immer grundsätzlich unterschiedlich, was die Clans auch erreichen wollen in den Spielen. Ne? Manche sind halt wirklich Hardcore-Raiding-Clans, die sagen, wir raiden 5-mal genau. die Woche und andere sagen, ja, wir machen halt das, was gerade anfällt. So.
Wir sind PvP-Clan und wenn du nicht mindestens eine KD von 17,3 pro Spiel hast, pro Match, dann fliegst du wieder raus oder so. Aber eigentlich findet man da tatsächlich für alles, was man sucht, irgendwie einen Clan. Also einfach mal gucken. Dann gibt es noch den Destiny 2 Deutschland Discord-Server, wo ihr zum einen auch natürlich Clan-Sachen findet. Ich schaue nochmal, ob der tatsächlich so heißt. Genau, Destiny 2 Deutschland. Der ist relativ groß. Da findet ihr zum einen, wenn ihr, weil wir hatten das auch auf Twitter, dass einer geschrieben hat, wenn man, dass man die besten Sachen nur mit Freunden machen kann. Ihr könnt euch auch Leute suchen, zum Beispiel auf dem Discord-Server für Aktivitäten. Da werden Raids angeboten, PvP und so weiter. Aber eben auch Clans vorgestellt. Da gibt es so ein Clan-Rekrutierungs-Vorstellungs-Dingens-Kanal. Und auch die Destiny 2 Companion App, das ist quasi die Bungie-Homepage in der Hosentasche. Es gibt eben so eine App fürs Handy, wo ihr auch auf die Seite zugreifen könnt, aus den gleichen Gründen entweder ein Team suchen oder selber ein Team erstellen und Leute für einen Clan finden. Jetzt ist es natürlich so, auch für die Podcast-Hörer, die von, wir sind beide PC-Spieler, ab nächster Season ist Crossplay aktiv, das heißt, ihr könnt auch, wenn ihr PlayStation-Spieler seid oder Xbox-Spieler, könnt ihr natürlich jetzt auch mit PC-Spielern zusammenspielen, das heißt, die Reichweite, die ihr habt oder die Möglichkeit für Clans hat sich quasi erhöht.
Sehr sinnvolle Änderung, das Crossplay, weil man langsam tatsächlich auch schon mitunter Schwierigkeiten hatte, neue Spieler für Clans zu finden teilweise und jetzt einfach der Pool an Spielern größer wird, ne?
Genau. Also nochmal von mir einfach, schaut mal nach, wenn ihr noch in keinem Clan seid, überwindet euch oder wenn ihr in eurem jetzigen Clan nicht glücklich seid, es lohnt sich immer wieder mal einen neuen zu suchen. Man muss sich nicht zwanghaft an irgendwas klammern, wenn irgendwie die Stimmung nur schlecht ist und man nur angemalt wird oder so. Gibt's auch, weil man irgendwie eine bestimmte Leistung nicht bringt. Von daher, ich will euch Mut machen, nach einem Clan oder der zu euch passt, Ausschau zu halten.
Sehr schön.
Wenn ich nicht in meinem Clan wäre, würde es den Podcast nicht geben, weil dann hätte Matze nicht gesagt, hey, wie wär's denn mit...
Das ja, stimmt so tatsächlich. Es. Wenn wir nicht gemeinsam im Clan wären, würde es den Podcast wahrscheinlich nicht geben in dem Maße. Also, Clans sind gut. Bringen schöne Dinge hervor. Ja, danke dafür. Unterschätzt auch nicht, was ein Clan so... Also, was euch ein Clan bringt, das ist schon echt gar nicht schlecht. Einfach auch, weil man immer Spieler findet für verschiedene Aktivitäten. Da würde ich sagen, kommen wir jetzt aber zum Lore-Teil der Folge. Und also erstmal zum Story-Teil und danach zum Lore-Teil. Wir hatten ja wieder, zu meinem Erstaunen, sogar zwei Story-Missionen seit dem letzten Podcast. Wir würden aber erstmal auf die von letzter Woche eingehen. Genau, da geht's los, dass wir, wenn wir uns ins Spiel einloggen, kriegen wir halt den Hinweis, Achtung, bald ist Season-Ende, und wir kriegen bei dem Servitor, bei dem Splicer-Servitor, sehen wir nur eine Notfallübertragung und sollen daraufhin an unserem, an so einer Radio-Station im Helm gehen und Lakshmis Übertragung anhören. Während die läuft, ich habe sie nur so ein bisschen zusammengefasst, kriegen wir halt aus ihren Worten wieder mit, dass sie eigentlich ihre Einstellung immer noch beibehält, dass wir das Licht verdienen und die Elixni nicht, weil sie ja, also weil der Reisende sich ja von denen abgewendet hat. Und die Elixni das Licht stehlen würden, wenn sie eine Gelegenheit bekommen würden. Die Vorhat hat den Pfad der Tugend verlassen, indem sie Dunkelheit und die Anhänger von Eramis, womit sie halt die Elixni im Allgemeinen meint, mit offenen Armen empfangen hat und in der Mitte der letzten Stadt sozusagen empfangen hat. Zudem hat uns die Vorhut gezwungen, unsere gefallenen Helden zu feiern, während daneben die Leute stehen, die sie umgebracht haben. So waren ihre Worte. Sie sagt, dass sie und die Loyalisten des Kriegskult der Zukunft die Elixen in der Stadt umstellt haben und dass Osiris ihr dabei geholfen hat, die Kraft der Vex sicher einzusetzen, und sie wird sie für das nutzen, was die Vorhut nicht machen konnte. Sie wird nämlich ein Portal öffnen im Quartier der Elixni und die Elixni in die Tiefen des Weltalls stoßen, von wo sie gekommen waren. Ganz zum Schluss der Übertragung hören wir halt eigentlich nur noch Schreie von ihr, wo sie Nein, Nein schreit, und wir hören so ein Vex, also so Vex-Geräusche im Hintergrund, und das ist dann der Call für uns, da mal nachzugucken, was da los ist, und wir bekommen Zugriff auf die neue Story-Mission Override Last City oder Override Letzte Stadt.
Bitte? Wer nicht im Helm war und vorher im Turm war, stellt fest, dass da so ein, hin und wieder so eine Alarmsirene im Hintergrund
genau, stimmt.
läuft. Das ist quasi die Alarmsirene, dass quasi ein Angriff auf die letzte Stadt erfolgt und die Hüter sich bereit machen sollen.
Genau, die ganze Mission findet dann halt auch in dem Elixni-Quartier statt. Hier müssen wir Override klassisch einen Angriff der Vex und der Besessenen auf das Elixni-Quartier abwehren. Während der Mission hören wir immer so Wortfetzen oder Sätze von Mithrax zwischendurch und von Ikora, wo wir zuerst Mithrax hören, der halt schon recht verzweifelt um Hilfe ruft, und Ikora meldet sich zwischendurch auch mal, die uns bestärkt, also uns als Hüter bestärkt, durchzuhalten. Außerdem kriegen wir in der Unterhaltung zwischen Mithrax und Osiris, Mithrax und Saint mit, dass Osiris verschwunden ist. Saint hatte ihn kurz zuvor noch gesehen und jetzt war er weg. Nachdem wir dann in das Netzwerk eindringen, in das Vex-Netzwerk, hören wir einen Funkspruch von Saint 14, der Zavala und Ikora um Hilfe bittet. Es antwortet jedoch niemand. Und nachdem wir dann den Boss im Netzwerk besiegt haben und das Portal geschlossen haben, kommt es zu der End-Cutscene.
Was vorher noch, was ich ganz wichtig finde, als Mithrax und Saint 14 sich unterhalten, sagt Mithrax, hey, beschützt doch deine Leute, und Saint 14 sagt, ihr seid auch meine Leute, und das quasi nochmal Charakterentwicklung. Ist ein bisschen cheesy.
Ja.
Ist ein bisschen cheesy, aber ich finde es total gut.
Ja, das stimmt. Das bestärkt auf jeden Fall die komplette Entwicklung von Saint 14, die er so durchgemacht hat.
Und dann kommt die Cutscene.
Genau, dann kommt die Cutscene, die wir schon ein bisschen diskutiert haben. Ich fasse sie mal kurz zusammen. Man sieht in der Cutscene Saint 14 und Mithrax, die gegen Wellen von Vex kämpfen und praktisch so schützend vor den Elixni stehen. Die Vex drohen natürlich, die Elixni auszulöschen. Da habe ich in Klammern dazu geschrieben, wenn sie beim Schießtraining gewesen wären. Und das ist nämlich auch der Kritikpunkt, den ich von vielen Leuten gehört habe, dass diese Cutscene ein bisschen cringy ist, weil die eigentlich gefühlt 2 Meter auseinander stehen und keiner, also kein Vex trifft irgendeinen der Gefallenen. So.
Es ist einfach so ein Sturmtruppler-Moment.
Ja, genau, irgendwie. Es ist wirklich ein Sturmtruppler-Moment. Alle stehen da und schießen und keiner trifft. Wir sehen dann kurz Osiris, der auf einem Dach steht und diese ganze Situation beobachtet, ohne einzugreifen. Und natürlich gerade im richtigen Augenblick kommt Ikora, also fliegt eine Nova rein, eine leere Nova, und Ikora taucht auf und macht halt Nova Warp und greift halt ein und unterstützt. Gleichzeitig sieht man dann noch Hawthorne rein. Rennen, sich hinhocken und Vex wieder mähen und Zavala ebenso. Das
hast du nicht gesagt.
Wieso?
Du kannst doch Amanda Holiday und Hawthorne.
Ach, sorry. Ist, genau, es ist ja Amanda Holiday, nicht Hawthorne. Mein Fehler. Wir sehen dann nochmal eine Aufnahme von Osiris, der das Ganze beobachtet und geht. Genau, danach, nach Abschluss der Mission, bekommen wir noch die Mission mit Saint 14 am Turm zu sprechen. Er bestätigt uns, dass die Elixnien, die Vorhut Seite an Seite, gekämpft haben und so Bande entstanden sind, die nicht mehr gebrochen werden können. Außerdem sagt er, dass die Elixnien und das Haus des Lechts jetzt Teil der letzten Stadt sind und unter seinem persönlichen Schutz stehen. Das macht nochmal so den Abschluss zu seiner persönlichen Entwicklung. Wir gehen daraufhin nochmal zu Ikora. Sie bedauert, dass Lakshmi recht hatte, einerseits, auch wenn anders als sie es gedacht hat. Also als Lakshmi es selber gedacht hat. Und sie bedauert den Tod. Ikora sagt uns auch, dass der Kriegskult der Zukunft irgendwann schon nicht mehr hinter ihr stand und sie schon vor ihr gewarnt hat, weil sie halt abgedriftet ist und verrückt geworden ist, so in dem Sinne. Zusätzlich hat auch der, wie heißt die andere Fraktion? Der tote Orbit hat auch gerade den Turm verlassen und es gibt auch, also sie sagt einfach, es gibt kein Fraktionssystem mehr in der letzten Stadt. Zusätzlich erwähnt sie noch, dass es ihr nicht möglich ist, Osiris zu orten. Sie bestätigt allerdings, sie bekräftigt nochmal die Aussage, dass Osiris allerdings ein guter Mensch oder ein guter Mann sei, sagt sie, glaube ich, wortwörtlich. Und sie mit Saint nach ihm suchen wird und ihn zurückbringen wird, um seinen Namen reinzuwaschen. Genau. Und als Abschluss sagt sie dann noch, dass Eris ihr einst gesagt hat, dass wir den nächsten Zug unseres Gegners erst wissen werden, wenn wir klug genug sind, uns zu öffnen gegenüber unseres Gegners, also ihn zu erkennen. So ein super Weisenspruch zum Abgang.
Sie hat ihre Augen weit offen.
Genau, das war der letzte Satz. Dann können wir nochmal im Helm die Ansprache von Ikora an die letzte Stadt hören, wo sie praktisch nochmal die Geschehnisse zusammenfasst, den Verrat von Lakshmi aufgreift, aber auch die Allianz mit dem Haus des Lichts bekräftigt. Und ganz am Ende dieser Übertragung hören wir auch nochmal Mithrax, der ihr zustimmt und nochmal bekräftigt und bestärkt, dass er zu den Menschen der letzten Stadt steht.
Die aufmerksamen Podcast-Hörer erinnern sich jetzt vielleicht an eine vergangene Folge zurück, und zwar Folge 19, wo wir einen Lore-Text einer Waffe, und zwar der Stochastik-Variable, besprochen haben, wo es um verschiedene Zukunften ging, die eintreffen können. Also das sind quasi mögliche Zukunften, die Lakshmi 2 vorausgesehen hat in ihrem komischen Dings. Da gab es verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel der Drum in Tümmern, gefallene Plünderer durchkämmen den Schutt, bla 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 bla. Jetzt kann man fast sicher davon ausgehen, dass wir da die Zukunftsvariante Nummer 4 erreicht haben, genau. Und ich lese euch nochmal vor. 4 ist das Elixni-Viertel, ein knisterndes Portal. Asher spricht, Gefallene werden angegriffen. Toter Orbit im All, 14. Heiliger belagert, KDZ gibt sich geschlagen.
Ja, passt. Und jetzt können wir noch auf das lustige Easter Egg kommen, weil du gerade sagtest, Asher mir spricht. Die Aufmerksamen, die in sich ein bisschen genauer umgeguckt haben in der letzten Story-Mission im Elixni-Quartier, sehen dort eine freundliche Harpie, wenn man in die Mission startet, rechts oben auf dem Gebäude. Und da ist halt der Hin zu Asher Mir, der ja, als die Planeten verschwunden sind, gesagt hat, dass er das Vex-Netzwerk betreten wird.
Ihr hört, wenn ihr sämtliche Musik und so ausmacht und nur die Soundeffekte anlasst und euch neben die Harpie stellt, hört ihr ein Beepen von der Harpie, was nicht irgendwie random ist, sondern das ist Morsecode und der Morsecode für Assistant, und Assistent ist der Name, den Asher mir uns immer gegeben hat. Und der zweite Hinweis ist dieses Terminal, wo die Harpie daneben ist, ist genau das gleiche, wie wo Asher mir daneben stand auf Io, als er da quasi noch sein Dings bezogen hat.
Sehr spannend.
Von daher haben wir ist es ein Easter Egg
wieder gefunden.
Mal wird sehen, wo es hingeht.
Genau. Und dann kam zu meinem Erstaunen gestern nach dem Reset auf einmal noch eine neue Art von Story-Mission, wo ich schon gar nicht mit gerechnet hatte, die recht kurz ist, und die können wir ja auch nochmal kurz aufgreifen. Da geht es eigentlich nur darum, dass wir den Helm betreten und von Mithrax ein Schiff geschenkt bekommen, und gleichzeitig sagt er, dass wir die Opfer auf beiden Seiten ehren müssen, weil sie ja alle zum Licht gehören und deswegen auch gemeinsam geehrt werden müssen. Und wenn man dann zurück auf den Turm zurückkehrt, sehen wir auch auf dem Vorplatz vom Turm eine Gedenkstätte, wo wir dann auch einmal hingehen und unsere Ehre erweisen. Genau. Und dann hören wir auch nochmal Mithrax, ne? Genau, ja. Mhm.
Da muss ich sagen, ich habe das vor der Podcast-Aufnahme zu Matze schon gesagt, ich finde ja eigentlich ist Mithrax derjenige, wo ich gerade den Eindruck habe, dass der am allermeisten ans Licht glaubt irgendwie, fast so ein bisschen, ich meine, er hat wahrscheinlich, ich weiß nicht, der hat nie aufgegeben, nachdem der Reisende Ries verlassen hat, ist dem Licht gefolgt, aber nicht, um sich das Licht quasi gewaltsam anzueignen, sondern sich quasi so ein bisschen zu verdienen. Es ist so ein bisschen wie eigentlich in der Hauptkampagne von Destiny, wo auch Gaul auf dem Weg ist und versucht rauszufinden, wie komme ich eigentlich an das Licht, und Mithrax ist aber immer der Überzeugung, dass er macht einfach das Beste, was er machen kann, und das Licht kommt dann irgendwann schon zu ihm.
Genau, oder? Es ist halt irgendwie so ein Grundvertrauen ins Licht. Also er ist ja auch so, dass er einfach loszieht und sagt, ja, dann gehe ich halt dem Licht hinterher, das passt schon. So, ich gehöre zum Licht, das gehört zu mir, das funktioniert so. Also dieses Grundvertrauen ist auf jeden Fall unerschütterlich bei ihm. Ja,
richtig.
Das war's zur Story. Und jetzt kommen wir zu dem einen letzten Lore-Buch, was uns noch fehlt. Und zwar Unter der endlosen Nacht, Kapitel 10. Möchtest du, soll ich?
Ich mach.
Du machst, sehr schön. Dann lehne ich mich zurück und lausche deinen Worten.
Kapitel 10, Monument. Die Luft dort oben auf der Stadtmauer war dünn. Damit hatte Lakshmi recht behalten. Mithrax stand oberhalb der Haupthalle und schaute still auf das Monument hinunter. Er lehnte an einem Eisengeländer und sah zu, wie sich dort unten Hüter und Bürger gleichermaßen drängten, ebenso wie Elixni. Ein Geächteter näherte sich dem Monument und mischte sich mit seinem Kind unter die Trauernden. Mit einem sanften Schubs nach vorne getrieben, legte das Kind vorsichtig eine vergoldete Eierschale am Fuße des Monuments nieder. Die Lötstellen im Gold versiegelten eine Myriade von Frakturen und kitteten ein einst zerbrochenes Ei wieder zu einem Ganzen. Bei diesem Anblick zog sich Mithrax Kehle zusammen. Es war ein Gedenkstück für ein Kind. Verloren. Der Steg hinter Mithrax knarrte, als sich die Silhouette des 14. Heiligen am klaren Himmel abzeichnete. Schulter an Schulter standen sie dort. Keiner von beiden sprach ein Wort. Sie beobachteten, wie Ikora und Zavala mit den sich wieder abwendenden Trauernden unterhielten. Als der Geächtete und sein Sohn näher kamen, sorgte Ikora mit einem bittersüßen Lächeln dafür, dass die Zavala vorgestellt wurden. Der große, strenge, stoische Zavala ging mit einem Bein auf die Knie und sprach mit dem Kind von Angesicht zu Angesicht. »Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Tag einmal erleben würde«, sagte der Heilige schließlich, unfähig, seinen Blick abzuwenden. Mithrax, der in einer ähnlichen Haltung dastand wie der Heilige, gab ihm keine Worte, sondern ein flatterndes, einem Schnurren gleichendes Grunzen zur Antwort. »Glaubst du, es wird halten, ein Bündnis, zerbrechlich wie Glas, gehalten von einer Faust?«, fragte der Heilige. »Nur die große Maschine weiß, was über dem Horizont kommen wird. Wir müssen uns mit unseren eigenen, begrenzten Perspektiven zufrieden geben«, erwiderte Mithrax mit Überzeugung. Der Heilige nickte. Unten zog Amanda Holiday die Aufmerksamkeit aller auf sich, als sie vor dem Denkmal niederkniete, um eine Kerze anzuzünden. Dann erhob sie sich, trat zurück und verharrte einen Augenblick. Mithrax und der Heilige sahen schweigend zu, wie sie sich auf den Zehenspitzen erhob und suchend in die Menge blickte, als würde sie nach jemandem Ausschau halten. Sie schob sich behende durch die Menschenmenge hindurch und streckte die Hand nach einem anderen Trauernden in einem weißen Umhang aus. Dann zuckten beide überrascht zurück, und Amanda schien sich bei der Frau, die in dem Umhang gehüllt war, für das Missverständnis zu entschuldigen. Sie wechselten kurz ein paar Worte, lachten unsicher, bekundeten ihr Mitgefühl. Als Amanda dann jedoch Lord Saladin erblickte, verabschiedete sie sich und verschwand aus der Menge. Respektvoll teilte sich die Menge der Trauernden, um den eisernen Lord durchzulassen und ihm gebührend Platz zu lassen, bevor er ehrfürchtig eine Handvoll verschossener Patronenhülsen an dem Denkmal niederlegte. Die Bedeutung dieser Opfergabe wollte Mithrax nicht einleuchten. Nachdem sich Saladin wieder von dem Denkmal erhoben hatte, drehte er sich um und schaute zu den beiden Zuschauern auf ihrer erhöhten Position hinauf. Sein Gesicht ließ Schatten des Zweifels, der Reue und der Unsicherheit erkennen, als er leise davonging. »Diesen da kenne ich nicht«, sagte Miss Rux und blickte zum Heiligen hinüber. »Er wirkt unglücklich.« Der Heilige schüttelte langsam den Kopf. »Lord Saladin«, erklärte er. »Er hat so viele verloren. Er hat sein Herz verloren, seine Hoffnung. Er hat so viele verloren, dass er glaubt, allein zu sein, selbst wenn er von anderen umgeben ist.« »Ich verstehe seinen Schmerz. Ich begreife«, der Heilige überlegt, wie Osiris es beschreiben würde, »seine warnende Geschichte.« Miss Rux erkannte den Schmerz im Tonfall des Heiligen. »Und wie geht es dir?« Der Heilige spannte sich ob der Frage an. Das Geländer knarrte unter seiner Hand, als sein Griff so fest wurde, dass sich das Metall verbog. »Es geht mir gut«, log er. »Natürlich«, sagte Miss Rux sarkastisch und legte dem Heiligen eine Hand auf die Schulter. »Es ist nicht unter der Würde eines Kriegers, Schmerz zu empfinden. Es ist nicht unter der Würde eines Kriegers, geistige Wunden einzugestehen.« Miss Rux drückte die Schultern des Heiligen in einer beruhigenden, stabilisierenden Geste etwas fester. »Es ist nicht unter der Würde eines Kriegers, zusammenzubrechen.« Der Heilige nickte zum Zeichen seiner halbherzigen Zustimmung. »Ich sollte gehen«, sagte er in einem Tonfall, den Miss Rux nicht so recht einordnen konnte. »Danke, Kelderkels, du bist ein wahrer Freund.« »Gute Reise, Heiliger«, erwiderte Miss Rux sorgenvoll. »Finde deinen verlorenen Phönix.«
Schönes Abschlusskapitel eigentlich und genau zum richtigen Zeitpunkt. Ja, sagt uns auch wieder recht viel, ne?
Ich finde es interessant, also noch, da sieht man auch nochmal, wie sich die Saint Fortins Meinung zu den Elixni geändert hat, indem er Miss Rux tatsächlich mit Kelderkels anspricht, weil Kelderkels ist so der höchste Titel, den man haben kann als Elixni, und das ist eine sehr respektvolle Anrede in seinen Augen sozusagen.
Ich finde ja, das hat man so im Laufe der Story jetzt auch gemerkt, es unterscheidet sich ja immer auch schon, ob die Menschen, die man da vor sich hat, die Elixni nennen oder ob sie Gefallene nennen, ne? Wenn man zum Beispiel überlegt, Lakshmi hat bis zum Ende von Gefallenen gesprochen, für sie gab es das Volk der Elixni so nicht. Alleine da hast du ja schon eine Ausgrenzung.
Ja. Und die werden natürlich nochmal ein Stück nicht menschlicher, greifbarer gemacht jetzt mit der Eierschale. Und da denkst du dir auch, oh Gott, ich habe schon so viele Elixni getötet.
Ja. Und auch, ja, ich finde auch den Part über Saladin ganz interessant, ne, weil er ja vielleicht auch noch jemand war zwischenzeitlich, auf den ja auch Lakshmi zugetreten ist und der sich nicht so ganz sicher war, wie er mit der ganzen Situation umgehen soll. Der war ja sehr unsicher, ob Lakshmi nicht doch recht hat, und da sieht man halt, dass das jetzt auch bereut.
Ich bin gespannt, wo es hingeht nächste Season.
Ja.
Und was mit Saint Fortins verlorenem Phönix ist.
Da bin ich auch sehr gespannt. Einordnen. Nee. Genau, so viel dann zur Story dieser Season. Damit bringen wir sie jetzt ja auch gut zu Ende, bevor wir nächste Woche in die neue Season starten. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt noch zu einer kleinen Community-Einreichung vom guten Harris Jenkins mal wieder vom 5.8. Und die trägt den Titel »Sind wir nur die zweite Wahl?« Denn der gute Harris Jenkins hat uns auf ein scannbares Objekt aus Destiny 1 der Erweiterung Taken King, die im September 2015 veröffentlicht wurde, hingewiesen. Und zwar gibt es da die zweite Story-Mission namens Kate's Stash. Ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißt, wahrscheinlich irgendwie Kate's Lager oder so. Erreichen wir die Spitze der Devil's Spire, was ein Kolonieschiff im Kosmodrom ist. Und dort können wir mit unserem Geist einen Pod scannen. Und der Geist sagt dann Folgendes, ich habe es allerdings nur auf Englisch, ich lese es euch mal vor. Das ist dann die Pod Number 1021 oder 10201. A guardian with exceptional light sealed himself inside. He's been in there for centuries. Before I found you, I tried to resurrect him, but he preferred to sleep. He said the last war was enough for 1000 lifetimes. Also kurz auf Deutsch zusammengefasst. bevor der Geist bei uns war. Also in diesem Pott liegt ein Hüter mit, was ist denn, Exceptional Light, mit außergewöhnlichem
Licht,
genau, außergewöhnlichem, Licht. Genau, außergewöhnlich starkem Licht, ist, glaube ich, gut, der sich dort selber rein eingeschlossen hat. Er liegt dort schon seit Jahrhunderten. Und bevor der Geist uns wiederbelebt hat, war er bei diesem Hüter und hat versucht, ihn wiederzubeleben. Dieser Hüter hat allerdings abgelehnt, wollte nicht wiederbelebt werden und hat gesagt, der letzte Krieg, den er geführt hat, hat für 1000 Lebenszeiten gereicht oder für 1000 Leben.
Die Frage ist natürlich, sind wir jetzt tatsächlich die zweite Wahl und war es quasi nur ein Hüter, den er wiederbeleben wollte, oder war es quasi, hat er ihn als sein Hüter angesehen? Weil wenn es ein Hüter ist, muss er ja schon mal als Hüter gelebt haben, sonst würde der Geist ihn ja nicht als Hüter bezeichnen,
stimmt,
sozusagen.
Stimmt.
Sonst wüsste man nicht, dass er Licht hat.
Ja.
Und der Geist hat ihn quasi nur zufällig gefunden. Oder wäre es tatsächlich so gewesen, dass der Geist gesagt hat, oh, der ist ein Hüter ohne Geist, den könnte ich mir gut vorstellen.
Ja, da gibt es eine, also die, das ist jetzt aber eine unbestätigte Geschichte und ich habe da auch mit Wally kurz drüber gesprochen, ich greife sie trotzdem kurz auf, weil sie ist wirklich unbestätigt und eine Fantheorie. Und da würde dann so ein Crossover zwischen Halo und Destiny möglich sein. Und zwar ist die Fantheorie, dass das ein Halo-Easter Egg ist, dieser Pod. Viele Fans, ich habe mir einige Reddit-Beiträge durchgelesen, sind sich doch recht sicher, dass es dabei um die Geschichte von Halo 3 geht. Zwar genau um das Ende von Halo 3, denn dort begibt sich der Master Chief in Kryo-Schlaf, nachdem er alle Feinde der Menschheit besiegt hat. Und das würde halt genau da reinpassen. Aber wie gesagt, alles unbestätigt. Alles nur Fantheorie, aber an sich ganz lustig von der Idee.
Wird vor allem passen, wenn es ja dieses Gerücht gibt, dass irgend so ein Crossover kommt.
Genau, das, Halo und da kommen wir vielleicht dann auch nochmal, wenn es spruchreifer ist, zu. Deswegen fand ich das auch ganz interessant. Und jetzt kommen wir, ich muss gestehen, wir haben ja die neue Rubrik, die geheime Waffe der Woche. Ich tue mich mittlerweile schon schwer, geheime Waffen der Wochen zu finden, weil ich tatsächlich momentan gar nicht so viel Abwechslung spiele. Ich hoffe, nächste Season wird's besser. Deswegen ist meine geheime Waffe der Woche momentan nicht eine Waffe, die ich spiele, sondern vielleicht eine Waffe, die ich in Zukunft wieder mehr spielen möchte, weil sie mir doch eigentlich sehr gut gefallen hat. Und zwar geht's hier um eine Handfeuerwaffe, eine exotische, die sogar eine Champion-Mod integriert hat.
Teufelsruin.
Nein. Eine Handfeuerwaffe, keine Pistol.
Ach, Handfeuerwaffe. Ach, dann ist Erianas Schwur.
Genau, und zwar geht es um Erianas Schwur. Denn ich glaube, die ist momentan auch echt underrated. Ich glaube, die ist gar nicht so scheiße. Weil, gerade weil du ja in dieser Season und auch in nächster Season Dreieck auf dem Automatikgewehr hast, wo du ja doch mitunter gerade in höheren Schwierigkeitsgraden relativ lange drauf schießen musst, bis du das Schild brichst, kann man sich, glaube ich, die Erianas Schwur mal wieder zu Gemüte führen, da die ja auch Dreieck mit drin hat. Und gerade, also wer sie nicht kennt, das ist die aus, ich habe keine Ahnung welcher Season, vor zwei
letzten Shadowkeep.
Ah, aus Shadowkeep, stimmt. Die haben wir in Shadowkeep gekriegt. Die hat folgende, also erstmal ist es eine exotische Handfeuerwaffe im Energieslot, nutzt auch Energiemunition, macht Solarschaden. Hat ein 6-Schuss-Magazin und hat die Perks Blicke können töten. Diese Waffe feuert spezielle schildbrechende Munition, ausgestattet mit einem Zielfernrohr, stark gegen schildbrechende Barriere-Champions. Schild gegen Barriere-Champions stark, genau. Und zusätzlich den dazu passenden Perk Tod auf den ersten Blick. Bonusschaden mit Zielverrichtung beim ersten Schuss eines Angriffs. Dieser Bonus wird bewahrt, wenn der Schuss Präzisionsschaden erzielt oder einem Elementarschild trifft. Und ich glaube, diese Waffe solltet ihr auch mal wieder spielen, weil die ist schon mächtig. Ich weiß gar nicht, haben wir die im Podcast schon mal vorgestellt?
Haben wir nicht, nee. Hat die nicht auch einen Cut, der macht, glaube ich, das Magazin
genau,
größer?
Genau, der hat einen Cut und der, genau. Ich kann dir aber gerade auch nicht mehr sagen.
Ich glaube von 26 auf 32 Schuss oder so.
Plus 30 Schuss, genau. Also wenn der jetzt 6 hat, dann hast du danach 36. Ja. Ich kann euch ja, wenn ihr, ja, ich lese einfach nochmal die Lore auch dazu vor, dann stelle ich sie jetzt einmal Roundup vor. Erianas Schwur, ein Licht im Dunkel. Omar, dieser Ort stinkt nach Tod. Toland, schlimmer, nach Wiedergeburt. Sai, sobald etwas tot ist, sollte es das bleiben. Eriana 3, Dieses Gefühl kann ich nicht teilen. Sei, du wirst niemals Frieden finden, wenn du deinen Verlust nicht akzeptieren kannst. Eriana 3. Ich werde Frieden finden, wenn ich diesem Monster sein schlagendes Herz aus der Brust reiße. Eris. Ich wusste nicht, dass Rache Frieden bringt. Eriana 3. Auf was sollte ich deiner Meinung nach dann hoffen? Alles, was ich noch habe, sind meine Rache und meine Waffe. Eris. Eine Handfeuerwaffe mit einem Visier und doch siehst du nichts als Zorn. Lass nicht zu, dass dein Urteil davon getrübt wird. Vai gab dir die Waffe aus gutem Grund. Eriana 3. Ja, um mich auf Distanz vor der Schar zu halten. Und jetzt bin ich unterwegs zu ihnen. Irgendwo da draußen droht sie mir mit der Faust. Eris, wir können sie immer noch ehren, indem wir die Welt von der Krankheit Crota befreien. Eriana 3. Nach Crota gibt es keine Welt für mich. Eris, was du fühlst, war zu erwarten. Mit der Zeit können wir eine neue Welt formen. Gemeinsam. Eriana 3. Ich möchte glauben, dass das möglich ist. Vel, ich unterbreche diesen berührenden Moment nur ungern, aber hört das sonst noch jemand? Sei, das Grummeln, Toland, Leibeigene. Ich denke, sie wollen uns willkommen heißen. Eriana 3, lasst sie kommen. Ich werde das letzte Licht sein, das sie jemals sehen.
Mhm.
Ja. Hier sehen wir einen Einsatztrupp, bestehend aus vielen Namen, die wir schon kennen.
Was mit dem passiert ist, haben wir auch schon erzählt, genau, als wir die Story der Schar besprochen haben.
Ja,
gut, dann kommen wir noch zum letzten. Und zwar der Punkt, wo geht die Reise hin?
Ja.
Das wollen wir uns gemeinsam anschauen am 24. August um 17 Uhr.
Korrekt.
Wir haben überlegt, streamen wir, wenn der eigentliche Stream losgeht, streamen wir, wenn die Pre-Show sozusagen losgeht. Die fängt um 17 Uhr an und haben uns dann für 17 Uhr entschieden, je nachdem, ob was Interessantes dabei ist oder nicht. Ansonsten können wir auch noch Lore-Texte besprechen.
Oder das Swap nachholen.
Das Swap nachholen, genau. Also schaltet gerne ein auf Matzes Twitch-Kanal.
Genau.
Werden wir streamen mit Kamera.
Mit Kameras, genau. Beide Gesichter.
Kameras, genau.
Beide Gesichter,
also ihr seht mal, wie wir ausschauen. Wir wollen gemeinsam darauf reagieren. Ich meine, wenn man sich die Seite anschaut, es gibt Bungie.net, bla bla bla, Destiny Showcase, gibt schon so eine Seite. Und sie tragen schon dick auf. 7 Jahre Destiny haben uns zu diesem Punkt geführt, an die Schwelle eines Abenteuers, wie wir es noch nie erlebt haben. Seid dabei, um zu erfahren, was vor uns liegt. Werdet ihr euch der Wahrheit stellen? Bin gespannt. Da werden verschiedene Sachen besprochen. Also Witch Queen wird vorgestellt, die neue Season wird vorgestellt, neue Trials von Osiris wird vorgestellt. Oder Trials von wer noch immer, was mit Osiris dann ist.
Trials von Mithras.
Irgendjemand hat auf Reddit mal gepostet, vielleicht gibt es ja nächste Season nicht mehr Trials von Osiris, sondern das Trial von Osiris. Und es ist eine ganze Season lang, wo es um eine Gerichtsverhandlung geht oder so.
Wow. Okay, der ist nicht schlecht, der ist nicht schlecht. Den muss ich natürlich hier hin.
Genau, also schaltet gern ein. Wir twittern auch nochmal und werden dann, weil wir so lernfähig sind, wenn die neue Season losgeht,
weil letzte Season schon so gut geklappt hat, ne?
Dann nochmal versuchen, gemeinsam mit euch in die Season zu starten und dann streamen wir dann beide und dann könnt ihr, je nachdem, welche Perspektive ihr sehen wollt,
genau. Also zu 19 Uhr.
Wenn es wieder so schief läuft, werden wir uns einfach wieder ein paar Lore-Texte angucken von Sachen, die wir schon haben oder so.
Ja. Dann werden wir wahrscheinlich auch in diesem gemeinsamen Stream bleiben, weil man dann einfach beide Gesichter sieht, was ja ein bisschen schöner ist. Ansonsten werden wir dann wahrscheinlich, sobald wir in Main gehen, dann beide streamen. Und wir freuen uns da schon sehr drauf. Wir sind mal gespannt. Wenn ihr Zeit habt, schaltet gern ein. Dann gucken wir den Stream und das Showcase zusammen.
Yes.
Dann würde ich sagen, nächste Woche sehen wir uns am Dienstag. Bis dahin noch viel Spaß. Erledigt noch letzte Dinge, die ihr zu erledigen habt in dieser Season.
Mhm.
Ja. Von meiner Seite.
Löst eure Vorhut-Tokens ein, falls ihr es noch nicht getan habt oder auch nicht. Ich mach's nicht.
Ich hab's gemacht. Aber es waren bei mir auch nur noch 2.500 oder so.
Ja. Ansonsten sehen wir uns nächsten Dienstag und hören uns wieder in 2 Wochen zum neuen Podcast.
Mit ganz viel neuer Story. Nummer.
Ja.
Sehr schön. Bis dahin, macht's gut.
Macht's gut und Augen auf Hüter.